HR Info. Kultur.
Ich sag immer, das, was der Kennedy so charmant auf Englisch gesagt hat, die Paulskirche in Frankfurt ist the cradle of democracy, das heißt also die Wiege, die Erfindung von deutscher Demokratie, dass es stimmt.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann zitiert gern den wohl berühmtesten Redner, der je in der Paulskirche aufgetreten ist, John F. Kennedy. Doch das nationale Denkmal der Demokratie ist in Not und muss saniert werden. Und weit über Frankfurt hinaus wird die Frage debattiert, wie die Paulskirche danach aussehen soll. Könnte man nicht den Zustand von 1848 wiederherstellen, als die Paulskirche der Ort der Nationalversammlung war, des ersten Demokratie-Experiments in Deutschland? Oder muss eine Sanierung den bewusst nüchtern modernen Wiederaufbau des Jahres 1948 erhalten, der die deutsche Schuld an Krieg und Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen sollte? Paulskirche, ein Denkmal unter Druck, so heißt eine neue Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum, die die Geschichte und den doppelten Denkmalcharakter des Gebäudes zum Thema macht. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem die HR Big Band mit Filmmusik zu Der letzte Mann, Sie können Karten dafür gewinnen und Schuldig, ein Krimi aus Japan im Büchercheck. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Von außen ein Oval aus rotem Sandstein, von innen ein schmuckloser weißer Raum mit hohen, hellen Kirchenfenstern und einem steinernen Rednerpult. So kennen wir die Paulskirche als Ort feierlicher Preisverleihungen und Gedenkstunden. In den Jahren 1848 und 49 tagte hier das erste deutsche Parlament. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde sie 1948 von einer Architektengemeinschaft um Rudolf Schwarz modern wieder aufgebaut. Ein doppeltes Denkmal im Zentrum Frankfurts, um dessen Sanierung und mögliche Rekonstruktion jetzt heftig debattiert wird. Jan Tussing hat sich das vor Ort angeschaut.
Die Paulskirche steht falsch. Eigentlich. Der Haupteingang geht auf die enge Braubachstraße und nicht auf den Paulsplatz, der doch viel größer ist, erklärt Andrea Schwappach vom Deutschen Architekturmuseum.
Eigentlich war die ursprüngliche Paulskirche komplett eingebaut auf einem engen Platz, wobei das auch schon ein Zustand ist, der späteren Datums ist. Ganz ursprünglich ragte dieser Gebäudefront auch noch viel näher an die Paulskirche hinein.
Andrea Schwappach ist Architektin und führt uns auf eine Tour. Eine Architour durch die Frankfurter Altstadt oder das, was nach dem Krieg noch übrig war.
Das ist ja ein ganz typischer Zustand von Kirchenbauten, die alles andere als frei standen, sondern immer in diesem engen Gefüge der Stadt eingebaut waren und teilweise sogar zugebaut waren, wo Häuser direkt an die Kirchenmauern, wie es am Dom war, herangebaut waren.
Die Frankfurter Paulskirche wurde 1830 in ein enges Gewirr von Gassen gebaut, als protestantische Kirche mit einem ovalen Grundriss. Nach dem Krieg stand die Paulskirche als ausgebrannte Ruine fast frei. Der Gebäuderiegel direkt gegenüber, mit der ursprünglichen Börse übrigens, war völlig zerstört und wurde abgetragen. Ein Platz wurde geboren, den die Stadtväter nie geplant hatten. Und hätte nicht zufällig 1848 die erste deutsche Nationalversammlung hier in Frankfurt getagt und die erste deutsche Verfassung geschrieben, dann wäre die Paulskirche vielleicht auch abgerissen worden. So aber sollte das Gebäude als Symbol für die erste deutsche Demokratie wieder aufgebaut werden.
So im Nachkrieg, wir hatten nur noch diese Ruine mit diesem Ziel, eben nicht eine Kirche wieder zu bauen, sondern ein Kongress- und Veranstaltungszentrum oder Raum, ja, also als Parlament, als Veranstaltungsraum, der ganz andere Nutzungsanforderungen hat, brauchte man eben auch zusätzliche Räume.
Andrea Schwappach erklärt auf der Architour, wie die Paulskirche zu ihrem neuen Look kam. Wieso der Sitzungssaal auf die Empore verzichtete, auf der früher, also 1848, das Volk saß. Und wieso das Untergeschoss heute so gedrungen wirkt.
Die Grundidee dieses Entwurfs war ja genau das theatralisch darzustellen, was das deutsche Volk durchgemacht hat und was es hieß, in eine Zukunft zu führen. Also aus diesem dunklen Zeitalter des NS-Regimes, was sich in diesem Räumlichen ja auch ausdrückt, hoch ins Licht, also in diese Befreiung, in die Demokratie, in die junge Demokratie.
Wenn jetzt die Paulskirche von Grund auf saniert werden soll, dann müsse man das vor dem Hintergrund ihrer Geschichte sehen. Denn immerhin gäbe es laute Stimmen, die eine komplette Rekonstruktion der Kirche von 1830 verlangen.
Als Architekt schlägt das Herz für die Moderne, ohne Frage. Die Rückwärtsgewandtheit kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen.
Damit sich jeder eine Meinung bilden kann, wie das neue Gesicht der Paulskirche aussehen soll, zeigt das Deutsche Architekturmuseum die Geschichte des Gebäudes und seiner Rekonstruktion.
Soweit der Bericht von Jan Tussing. Paulskirche, ein Denkmal unter Druck, so heißt die neue Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Sie zeigt im Modell und mit vielen originalen Entwurfszeichnungen, was die Architekten beim Wiederaufbau 1948 im Sinn hatten und wie weit sie sich dabei von dem Vorgängerbau mit seinem Giebeldach, seinen Säulen und Emporen entfernten. Ich habe mit Philipp Sturm, einem der beiden Kuratoren, gesprochen und ihn gefragt, ob es denn überhaupt so etwas wie einen Urzustand der Paulskirche gab, den man wiederherstellen könnte.
Einen Urzustand gibt es nicht richtig. Die historische Paulskirche hatte eine fast 50-jährige Baugeschichte und wurde immer wieder unterbrochen. Also zum Beispiel von den Napoleonischen Kriegen. 1833 war die Paulskirche dann fertig. Und das wäre ein Zustand, den man theoretisch rekonstruieren könnte. Aber wenn heute Leute von Rekonstruktion sprechen, beschreiben sie immer den Bau von 1848, also das Jahr der Nationalversammlung. Da müsste man dann Emporen einbauen, Zwischendecken einziehen oder nicht nur einbauen, sondern man müsste erstmal den Bau, der heute dasteht, komplett abreißen, weil es einfach ein ganz anderes Gebäude ist.
Der Zustand, den wir heute kennen, ist der von 1948, also der des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Was war damals die Idee der Architekten, der Planungsgemeinschaft? Wie sind Sie an diesen Wiederaufbau herangegangen? Was wollten Sie damit zum Ausdruck bringen?
Ja, wenn man sich heute Fotos von 1944, 1945 der Paulskirche anschaut, die wir auch in der Ausstellung großformatig zeigen, sieht man eine zerstörte Paulskirche. Aber die Außenwände stehen noch und manchen erscheinen diese Bilder wie das römische Kolosseum. Also es sind große Fenster, die offen sind, es ist kein Glas mehr drin. Es scheint die Sonne durch die Fenster, es entstehen Licht- und Schattenspiele. Und das sind Fotografien und Bilder, die sich die Architekten der Planungsgemeinschaften zu Herzen genommen haben. Sie wollten auch diesen Ruinencharakter des Gebäudes erhalten und sie hatten auch ein politisches Ziel mit ihrer Architektur, nämlich auch die Schuldfrage des deutschen Volkes, der deutschen Nation in die Architektur mit hineinzuschreiben. Deshalb sieht der Bau heute so aus, wie er aussieht. Man muss durch einen erstmal düster wirkenden Torweg in das Foyer reingehen. Auch das Foyer wirkt sehr düster. Und dann geht man einmal durch dieses Foyer durch, geht die Treppen hinauf und dort tut sich dann ein großer weißer Raum auf mit großen Fenstern und ein Lichterraum. Und das ist so die Idee der Freiheit, der jungen Demokratie gewesen, die die Architekten damals in ihrer Architektur gedacht haben.
Das heißt, eine moralische Botschaft und auch eine ästhetische Botschaft der Moderne, die da bewusst gesetzt worden ist. Sie haben ein Zitat in der Ausstellung von den Architekten, die sagen, diese nüchterne Strenge des Raums sei so, dass dort kein unwahres Wort möglich sein sollte. Also schon auch eine Vorstellung davon, was in dieser Paulskirche als Versammlungsraum gesprochen wurde und in welchem Geist da gesprochen wurde. Wenn man heute sich nach der Rekonstruktion des Zustands von 1848 sehnt, mit Einbauten, mit Emporen, wieder mit dem Steildach und so weiter, ist da aus Ihrer Sicht auch so eine Abwendung von diesem demokratischen, moralischen Appell der Nachkriegszeit darin zu erkennen?
Ja, das sehe ich ganz klar so. Da gibt es dann auch eine Parallelität zu den 80er Jahren, aber man muss genau schauen, woher dieser Wunsch, aus welcher Ecke dieser Wunsch nach Rekonstruktion kommt. Der kommt wirklich aus dem gesamten Parteienspektrum, aber massiv kommt er aus der rechtspopulistischen Ecke von AfD oder auch Bürger für Frankfurt, die sich dafür einsetzen. Und es geht diesen Leuten nicht unbedingt um die Rekonstruktion der Paulskirche. Es wird oft dann mit Begriffen wie schön und hässlich argumentiert, aber es ist da noch etwas dahinter, nämlich diese Schuldfrage, die die Deutschen auf sich geladen haben, ist ja, wie ich sagte, in die Architektur mit eingeschrieben, die 1948 durch die Planungsgemeinschaft entstanden ist. Und diese Architektur würde man auslöschen und auch diesen politischen oder historischen Gedanken damit auslöschen.
Gibt es denn auf der anderen Seite auch ein Unverständnis gegenüber dieser schlichten Moderne? Sie zeigen ja in der Ausstellung auch andere Nachkriegs- und Wiederaufbaubauten. Prominentes Beispiel die Gedächtniskirche in Berlin, wo bewusst eine Ruine stehen gelassen wurde und durch Modernes ergänzt wurde. Ist man demgegenüber heute auch nicht mehr so aufgeschlossen oder kann man sie vielleicht gar nicht mehr wirklich lesen und verstehen, diese Architektur?
Es ist tatsächlich schwieriger geworden. Es ist 70 Jahre her, die Nachkriegszeit. Und das haben wir als Architekturmuseum uns als Aufgabe gestellt, Aufklärung zu betreiben. Warum sieht das Gebäude so aus, wie es aussieht? Und was ist die Idee dahinter?
Aufklärung, das heißt nur Informationen liefern über die Baugeschichte oder ist Ihre Ausstellung auch ein Plädoyer für einen bestimmten Umgang mit diesem Denkmal unter Druck, wie Ihre Ausstellung hier heißt?
Wir haben zwei Ziele. Einmal Aufklärung, um eben genau die junge Bevölkerung auch zu unterrichten über dieses Denkmal von 1948. Aber zum anderen haben wir auch eine ganz klare Haltung als Architekturmuseum, nämlich, dass wir diesen Bau von Rudolf Schwarz erhalten müssen als modernen Vertreter des Nachkriegsdeutschlands.
Jetzt hat ja der Oberbürgermeister Peter Feldmann auch eine Art Bürgerdialog ins Leben gerufen, will das Ganze sozusagen auch mit der Stadtgesellschaft diskutieren. Auch Sie laden ja ein, am Ende Ihrer Ausstellung, dass man sich mit eigenen Meinungsäußerungen an dieser Debatte beteiligen kann. Kann es denn aus Ihrer Sicht irgendeine Art von Kompromiss geben zwischen Leuten, die sich eine Rekonstruktion des alten Zustands aus dem 19. Jahrhundert wünschen und denen, die an dem modernen Wiederaufbau von 1948 festhalten wollen?
Also ich finde die Debatte, die der Oberbürgermeister angestoßen hat, in einem Punkt sehr richtig, nämlich dass wirklich die ganze Bevölkerung sich zu Wort melden kann, von der linken Seite bis zur rechten Seite, und man über Demokratie widerspricht. Und ein Ort für solche Diskussionen kann ein zukünftiges Demokratiezentrum sein. Das Demokratiezentrum sehe ich aus Platzgründen einfach nicht in der Paulskirche, so wie sie heute steht. Das muss irgendwo in Blickbeziehung der Paulskirche außerhalb sein. Wo, da kann und wird im Moment auch diskutiert werden. Auch wir als Architekturmuseum sind so ein Diskussionsort. Ein Kompromiss in Sachen des Gebäudes Paulskirche sehe ich nicht. Es gibt dieses Denkmal, seit Anfang der 80er Jahre ist die Paulskirche unter Denkmalschutz. Das sollte auch so erhalten werden. Und man müsste, wenn man rekonstruieren möchte, die Paulskirche innen komplett entkernen, weil ja zusätzliche Ebenen eingezogen sind. Man kann nicht einfach eine Empore so reinstellen in die Paulskirche, wie sie jetzt ist. Also es gibt entweder den Erhalt der Paulskirche, wie sie jetzt ist, oder die komplette Zerstörung und eine Rekonstruktion der Paulskirche.
Sie haben ja vor kurzem im Architekturmuseum auch die Ausstellung über die neue Frankfurter Altstadt gemacht. Auch das ist ja ein Beispiel für eine Rekonstruktion oder zumindest teilweise Rekonstruktion, die vor 10 oder 15 Jahren noch überhaupt niemand für möglich gehalten hätte. Da waren es auch eher Stimmen aus dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum sogar, die diese Rekonstruktion gefordert haben. Es wurde dann relativ schnell Mainstream in der Frankfurter Politik und Stadtgesellschaft. Jetzt gibt es die Rekonstruktionsforderung für die Paulskirche, es gibt sie auch für das Schauspielhaus. Welche politische Dynamik sehen Sie jetzt noch in dieser Paulskirchendebatte? Könnte die sich auch so rasant entwickeln wie die Debatte über die Altstadt?
Das könnte passieren, aber ich bin sehr glücklich, dass der Magistrat und die Koalition aus CDU, SPD und Grünen einen Beschluss gefällt haben, dass eben nur der Zustand von 1948 gilt. Und ich finde, dieser Beschluss gehört in Stein gemeißelt und an die Außenwand der Paulskirche drangeschraubt, sodass niemand auf die Idee kommen kann, da wirklich Hand anzulegen.
Sagt Philipp Sturm, der zusammen mit Maximilian Liesner die Ausstellung kuratiert hat. Paulskirche, ein Denkmal unter Druck, zu sehen bis zum 16. Februar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Parallel zur Ausstellung gibt es Symposien, Vorträge und Führungen auch durch die Paulskirche. Musik spielt in Filmen eine wichtige Rolle. Noch wichtiger ist sie natürlich bei Stummfilmen, da wird das Kino auch zum Konzerterlebnis. Jetzt hat sich die HR Big Band einen Klassiker der Filmgeschichte vorgenommen, den Stummfilm Der letzte Mann, gedreht 1924 von Friedrich Wilhelm Murnau. Die UFA hatte den Kinokomponisten Manfred Honnetschläger beauftragt, dem letzten Mann einen neuen Soundtrack zu verpassen. Honnetschläger ist gleichzeitig auch Posaunist in der HR Big Band und so kam eins zum anderen. Riccardo Mastrocola mit ersten Eindrücken.
So beginnt der Soundtrack von Der letzte Mann in der Originalfassung von 1924. Manfred Honnetschläger von der HR Big Band erzählt, wie er sich den Musikeinsatz von damals einmal angehört und angeschaut hat, um sich dann wieder davon zu trennen.
Sehr pathetisch, sehr italienisch, sehr romantisch und sehr in dieser Zeit behaftet, in der dieser Film entstanden ist. Und dann gab es aber auch so kleine Jazzstückchen, die da gespielt wurden. Diese ganzen Szenen spielen ja im Hotel und das haben wir zum Teil übernommen.
Und so klingt die Hauptfigur, der Hotelportier, komponiert von Manfred Honnetschläger. Dieser Entwurf am Klavier wird dann aber von der ganzen HR Big Band live umgesetzt. Man hört diesen wenigen Klängen schon die ganze Dramatik an.
Er fällt tief, er ist ein stolzer Fördner und er kriegt diesen Job weggenommen.
Landet als Putzhilfe in den Waschräumen des Hotels. Der Pförtner erlebt das als gesellschaftlichen Absturz, versucht die Fassade aufrechtzuerhalten vor der Familie und der Nachbarschaft. Er stiehlt die Uniform des Hotelportiers und macht seine Lage noch schlimmer. Manfred Honnetschläger erzählt, mit welcher Idee er an die Neukomposition gegangen ist.
Ich habe versucht, so eine Hotelatmosphäre zu schaffen, also eine sehr schöne, leichte Musik, eben mit großem Ensemble. Wir haben Waldhörner dabei, Tuben dabei, das wird schon ein bisschen großorchestral. Und dann wird es plötzlich sehr schwer.
Es ist ein Abend zum Zuschauen und Hören zugleich. Und es wird spannend für alle, auch für den Komponisten Manfred Honnetschläger selbst. Denn die Musiker werden kaum proben. Es gibt zwar das Arrangement, einen festen musikalischen Rahmen, in dem aber viel Raum ist fürs Improvisieren.
Und deswegen spielen wir wirklich wie so ein altes Kinoorchester, passend auf den Charakter der Szene. Und meine Kollegen improvisieren dann. Wir werden auch, wenn der Film dann vorgeführt wird, werden die auf Monitore schauen und spielen nach den Bildern. Es wird halt improvisiert dazu. Das ist sowieso nicht voraussehbar, wie das an diesem Abend ausgeht.
Doch, eine Sache ist sicher.
Es gibt ein Happy End, das sollte man schon verraten, ja. Da hauen wir rein.
Und wie das dann klingt, weiß selbst Honnetschläger noch nicht genau. Der Hotelportier aus dem Film jedenfalls, hier ist er nochmal. Dieser Hotelportier darf sich am Ende wieder freuen und man darf gespannt sein, wie dieses Thema dann in der Live-Version erklingt, gespielt von der HR Big Band.
Der Stummfilmklassiker Der letzte Mann mit Musik der HR Big Band ist live im HR-Sendesaal in Frankfurt zu erleben. Und zwar am Freitag, dem 13. September um 20 Uhr. Ein paar Karten gibt's bei uns zu gewinnen. Sie können sich online dafür bewerben unter hrinforadio.de. In Krimis geht es ja fast immer um die Frage, wer war es? Die Ermittlung, die Suche nach dem Mörder bildet den Kern der Handlung. Der Krimi, um den es jetzt geht, stellt aber auch die Frage, wer ist schuldig? Konkret geht es um 5 Studienkollegen, von denen einer bei einer Autofahrt stirbt. Sind die anderen schuldig? Und wenn ja, in welchem Maße? Darum geht es in dem Thriller der japanischen Krimi-Autorin Kana Minato. Der schlichte Titel: Schuldig. Karin Trappe hat das Buch für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Kazuhisa Fukase ist ein Mörder. Das ist der erste Satz des Krimis und Inhalt eines Briefes, den die Freundin von Fukase erhalten hat. Fukase ist tief erschüttert. Er weiß sofort, um was es geht. Vor 3 Jahren hat er mit seinen Studienkollegen einen Ausflug in die Berge gemacht. Einer von ihnen kam verspätet und wollte trotz Dunkelheit und Unwetter am Bahnhof im Tal abgeholt werden. Die anderen hatten schon viel Alkohol getrunken. Sie zögerten, sich ins Auto zu setzen. Doch schließlich erklärte sich Hirosawa nach eindringlichen Bitten bereit, den Freund abzuholen. Doch am Bahnhof kam er nie an. Hirosawa verunglückte auf dieser Fahrt, kam vom Weg ab, das Auto stürzte den Abhang hinunter und ging in Flammen auf. Fukase, der sich immer als bester Freund Hirosawas bezeichnet hat, hat den Freund nie vergessen. Jetzt, als nicht nur er, sondern auch seine ehemaligen Studienkollegen Drohbriefe mit der Mordanklage bekommen, will er herausfinden, wer sie beschuldigt. Wie ein Damoklesschwert hängt dabei über den ehemaligen Freunden die Tatsache, dass sie nie jemandem davon erzählt haben, den später verunglückten Hirosawa zum Biertrinken gedrängt zu haben.
Wie es geschrieben ist.
Fugase steht im Mittelpunkt des Krimis. Er ist ein einfacher Angestellter, wirkt naiv und unbedarft, stellt sich selbst als unscheinbar und willenlos dar. Ein Mensch, der sich von anderen treiben lässt. Aus seiner Perspektive ist das Buch geschrieben. Der Tonfall wirkt etwas distanziert, wie ein dahinplätscherndes Geplauder, gespickt mit subtilen Andeutungen, mit all den Gedanken und Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen des Protagonisten. Und verhandelt wird dabei die schwierige Frage, ob Schicksal und Zufall zur Schuld führen kann.
Wir waren doch immer auf der Hut. Schwer vorstellbar, dass es jemand mitbekommen hat. Das Wichtigste ist aber doch, dass wir selbst den Täter finden. Auch wenn es schwierig ist, sollten wir zunächst abwarten, ob es jemand aus Hirosawas engstem Kreis ist, wie zum Beispiel seine Freundin oder seine Eltern. Und dann können wir immer noch überlegen, was zu tun ist, schlug Asami vor, worauf Fugase nickte. Er hatte die gleiche Idee.
Wie es gefällt.
Schuldig von Kana Minato ist ein Krimi, der langsam und bedächtig mit einem immer stärkeren Sog davon erzählt, wie Schuld definiert werden kann. Was Freundschaft ausmacht, wie wichtig es ist, als beliebt oder unscheinbar zu gelten. Nebenbei erfährt man auch viel über das japanische Leben, über die Kaffeekultur dort, die Verwendung von Honig und andere Essgewohnheiten. Auch wenn vieles davon mit der eigentlichen Krimi-Geschichte nichts zu tun hat, hat mich das Buch überzeugt.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Schuldig von Kana Minato ist im Bertelsmann Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Das war der Büchercheck von Karin Trappe. Zum Krimi-Klassiker sind die Bücher des belgischen Schriftstellers Georges Simenon geworden, in denen sein Kommissar Maigret die Hauptrolle spielt. Simenon starb vor genau 30 Jahren und jetzt erleben seine Krimis eine Renaissance, berichtet Holger Beckmann aus Brüssel.
Eine Gemeinsamkeit haben der Schriftsteller Georges Simenon und seine wichtigste literarische Figur, Kommissar Maigret. Beide waren passionierte Pfeifenraucher. Was alles andere angeht, da waren Maigret und sein Schriftsteller sich allerdings durch und durch unähnlich. Der Kommissar nämlich bodenständig, ehrlich gefestigt und treu. Simenon dagegen rastlos und von innerer Unruhe angetrieben und wie er selbst einmal sagte, das schon von früher Kindheit an. Er wollte jeder sein und alles überall. Schon in meinen jungen Jahren habe ich mich gefragt, ob das nicht möglich sein müsste, viele Leben gleichzeitig zu führen, ein Bauer auf dem Land zu sein, ein Fischer auf hoher See, ein Stadtmensch in der Stadt, ein Amerikaner in Amerika, ein Brite in London, ein Pariser in Paris, aber ich war automatisch nur ein Mann aus Liège in Liège. Denn dort wurde er geboren, in der belgischen Stadt Lüttich. Lüttich reichte ihm nicht. Simenon hat in seinem Leben mehr als 30 Mal den Wohnsitz gewechselt, war zweimal verheiratet. Es gab unzählige Affären. Er selbst behauptete von sich, er habe mit über 10.000 Frauen geschlafen.
L'union la plus possible qu'on puisse avoir.
Die engste Verbindung, die zwischen zwei Menschen bestehen kann, das ist tatsächlich, miteinander Liebe zu machen. Ich glaube nämlich, die intensivste Kommunikation findet nicht durch Worte statt. Sagte er einmal einem französischen Journalisten. Und doch waren es die geschriebenen Worte, zu denen Simenon sich hingezogen fühlte, abseits seiner Affären. Nach der Schule hatte er zwar eine Konditorlehre begonnen, die er aber schnell abbrach, war Hilfsverkäufer in einer Buchhandlung und fing mit 16 an, für die Gazette de Liège zu schreiben, als Lokalreporter. Und weil er nicht der Journalist mit Pfeife und Regenmantel bleiben oder werden wollte, schrieb Simenon mit 17 tatsächlich seinen ersten Roman. Dann kamen kurze Erzählungen und Geschichten für verschiedene Journale, Krimis, Romanzen. Simenon verdiente damit Geld, aber es war ein kommerzieller Erfolg. Schriftsteller wurde er dadurch noch nicht. Das änderte sich erst, als er in den späten 20er Jahren mit seinem Boot die Nordsee hinauffuhr, in einer kleinen niederländischen Stadt pausierte und von einem Café aus das Leben dort beobachtete. Da kam er auf die Figur Maigret. Sein Durchbruch. Simenon wurde berühmt, ging auf Weltreise, zog nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Jahre in die USA und ließ sich später in einer riesigen Villa am Genfer See nieder. In der Literaturkritik kam er zu Lebzeiten allerdings nie wirklich gut an. Erst nach seinem Tod entdeckten die Kritiker die literarischen Qualitäten von ihm, vor allem in seinen Maigret-Büchern. Sein Kommissar gehört jedenfalls zu den meist gelesenen, meist kopierten und meist verfilmten Ermittlern aller Zeiten. Erst im April dieses Jahres ist im Daniel Kamper Verlag ein bisher unveröffentlichter Maigret-Roman erschienen. Weitere könnten folgen. Und der französische Regisseur Patrice Leconte will einen Maigret-Fall aus dem Jahr 1954 neu ins Kino bringen. Mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle.
30 Jahre nach dem Tod des Autors sind Krimis von Georges Simenon wieder sehr gefragt, Holger Beckmann berichtete. Und das war die Kultur in HR Info. Die Sendung als Podcast finden Sie in der ARD Audiothek oder bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.